ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Näher. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Distanz und Gloria zum Sonntag 14.03 Uhr. Ich drehe schon wieder am Rad. Ich denke mal, Städt geht's ähnlich. Grüß dich.
Hallöchen, hallöchen. Wir sind heute ein bisschen in Eile, deshalb ich würde sagen, mach mal gleich den Heinz noch, also dass wir auch wirklich alles unterbringen.
Ah, du meinst, und dann haben wir es schon wieder?
Ja, ich glaube, diesmal wäre es so besser, aber vielleicht machen wir vorher noch die drei Dinge und die Empfehlung. Und die Begegnung der Woche, und wenn wir das gleich gemacht haben, dann
das, sind wir durch. Wir sind heute also ein bisschen auf dem letzten Drücker tatsächlich, weil es schwer war, den vielbeschäftigten Herrn Städt vors Mikrofon zu bewegen diese Woche. Was war da denn los?
Wir haben diese Woche zum ersten Mal gestern auf heute in unserem neuen Hof übernachtet. Und da gibt es ja immer sehr viel zu tun, dass man das überhaupt erstmal machen kann. Also Sanitär und Putzen und Küche und so weiter und so fort. Und das hat alles diese Woche stattgefunden, und nebenbei habe ich ja noch diesen belegt, mit dem ich jetzt glücklicherweise fast fertig bin. Und da passiert das mal, dass ich sehe, okay, das klappt jetzt nur noch Sonntagnachmittag auf einmal, und dann muss ich eigentlich hoffen, dann muss ich nur hoffen, dass du da auch kannst. Ja, das hat gerade so geklappt.
Tatsächlich relativ knapp. Du erwischst mich so ein bisschen auf dem Sprung. Ich habe nämlich nachher noch eine Fahrradtour vor heute zum Sonntag.
Ja, das ist genau richtig heute. Also wirklich bei dem Wetter.
Zumal genau das Wetter ein bisschen bewölkt ist. Es ist über 20 Grad. Das heißt, man kann auch kurzärmlich und kurzbeinig durch die Gegend fahren.
Muss man sogar.
Es ist nicht zu warm. Und das ist, glaube ich, ganz schön. Das wird ganz nett. Aber vorher reißen wir hier noch eine richtige Folge Distanz und Gloria ab. Wir lurchen hier durch, was das Zeug hält. Und Städt, ich brauche einen Frosch.
Den kann ich dir besorgen, kein Problem. Aber Hauptsache nicht, dass du ihn in deinen Hals stecken möchtest.
Nein, da möchte ich ihn nicht hin.
Rabbit.
Stecken. Nein, ich brauche einen Frosch, denn ich habe ein Fruchtfliegenproblem.
Ach so.
Weißt du, das Problem ist, dass wenn man sich gesund ernähren möchte, man zwangsläufig ja mit Vitaminen in Form von Früchten oder Gemüse zu tun hat. Zu tun bekommt, ist, glaube ich, das richtige Ende für den Anfang des Satzes, aber wer braucht den schon? Und nun hat Obst so das Problem, dass es halt Fruchtfliegen anzieht. Und jetzt kennst du ein nicht chemisches Hausmittel gegen Fruchtfliegen?
Was mein Vater immer ganz gerne macht, aus Versehen: er schüttet sich abends Apfelschorle ein, mit ein bisschen Wasser verdünnt. Und morgens sind dort etwa 20 Fruchtfliegen drin, wenn er es nicht ausgetrunken hat.
Aber die Frage ist ja, waren die auch schon da, bevor er die Apfelschorle hingestellt hat, oder hat er sie damit erst angelockt?
Er lockt sie dorthin. Es ist so, dass sie natürlich nur dann dort kommen, wenn wir sie auch schon überhaupt in der Wohnung hatten. Meine Eltern haben natürlich ja auch Orangen liegen da. Also haben Orangen und sowas haben die draußen liegen, oder Äpfel.
Das Schlimmste sind Bananen.
Bananen ist am heftigsten, genau. Übel. Ja, und nur dann, wenn die da draußen lagen, hat das auch geklappt.
Da hat mir neulich ein Kollege auch einen schönen Rat gegeben, den fragte ich auch. Das ist auch so ein Ranch-Besitzer. Der sagte, ein wohl gebräuchliches Hausmittel wäre eine Wasser-Essig-Zucker-Fit-Kombination, also Spülmittel.
Das wollte ich gerade auch noch sagen, genau, ja. Also irgendwas, wo du sie anlockst und dann, wo sie nicht mehr rauskommt.
Genau, das Fit sorgt nämlich dafür, dass die Oberflächenspannung nicht mehr so hoch ist beim Wasser.
Da gehen die unter, genau.
Und dann blubbern die unter. Das ist ganz schön gemein, aber sie hätten sich ja auch eine andere Wohnung zum dort stören suchen
können. Kannst allerdings auch das Fit sein lassen und eine andere Art und Weise der suchen, womit sie dann nicht mehr rauskommen. Nämlich ein Gefäß, was nach oben hin sich verjüngt. Quasi eine Öffnung hat, aber nach oben hin sich verjüngt.
Du meinst ein Gerät, was aussieht wie ich?
Ja, wäre aber gar nicht so schlecht, der war gut.
Knie wie ein 80-Jähriger, aber ein Gesicht wie ein 5-Jähriger.
Oh. Und sehr gut. Ich jetzt ist er besser. Ja, sehr gut. Oder tatsächlich auch einfach der Becher, der sehr hoch ist und unten ist das drin. Dann können die nicht mehr rausklettern.
Klingt dann sinnvoll.
Dann kannst du auf das Fit verzichten.
Klingt genau. Sehr sinnvoll. Stett, hast du mitgekriegt, dass es Aliens gibt?
Ich habe mitgekriegt, dass es Aliens gibt, ja. Dass Dinge, dass quasi jetzt ein Bericht rauskam, dass es Dinge gibt, die man nicht erklären kann, ja. Dass das tatsächlich auch von offizieller Stelle aus Amerika kam.
Kannst du uns die Dinge technisch erklären, die man dann nicht erklären kann?
Nein.
Also, um es konkret zu machen, wie es sein kann, dass es fliegende Geräte gibt, die schneller in die Überschallgeschwindigkeit kommen, ohne die Schallmauer zum Brechen zu bringen, zumindest hörbar, als alles, was wir sonst auf der Erde haben?
Nee, also ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, dass ich mich mit dieser ganzen Überschallgeschichten auch gar nicht auskenne. Und es mich auch langweilt, ehrlich gesagt. Also es ist nicht so, dass es mich so langweilt von wegen, ich finde das uninteressant, sondern mich damit richtig zu befassen. Da befasse ich mich lieber mit anderen Dingen richtig.
Aber ist das nicht, also gerade für dich als Luft- und Raumfahrttechniker, auch durchaus eine spannende Frage, wie das sein kann?
Auf jeden Fall. Also ich interessiere mich schon dafür, was außerhalb von unserer Erde stattfindet insgesamt, aber ich verstehe es halt nicht so gut, weil ich das ja nicht gelernt habe, sondern eher Luftfahrt. Ich habe nur eine einzige Vorlesung zu Raumfahrtsystemen gehabt, die ich unwahrscheinlich spannend fand, aber das hat nur, wenn überhaupt, an der Oberfläche gekratzt. Das hat sie eher poliert.
Und da ging es in der Vorlesung ging es dann eher um Essen und Trinken im All.
Ja, ja. Naja, es ging vielmehr um, was die Menschheit im All macht und also, wie man die Rakete überhaupt erstmal in den Orbit bekommt, so ganz oberflächlich.
Das, was die Menschheit überall macht, egal wo sie ist, ist defekieren.
Müll.
Das ist ganz klar. So. Aber ja.
Was wir dann noch so gemacht haben, ist zum Beispiel auch zu wissen, okay, warum, wie schaffen wir das denn, dass der Satellit direkt immer über demselben Punkt auf der Erde ist. Wie hoch muss der da sein? Solche Sachen kann man ausrechnen. 36.000 Kilometer übrigens. Und was es für Missionen gibt zum Saturn oder aus dem Sonnensystem heraus, wie man das ausrechnen kann. Ganz, ganz ideal, bloß ohne irgendwelche Störmomente. Und dann auch noch einmal unser Sonnensystem. Das haben wir auch gehabt. Also
ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das Wort Mission irgendwie immer mit Computerspielen verbindet. Aber
ja.
Da sehe ich immer irgendwelche Aufträge, die man früher in irgendwelchen Computerspielen zu erledigen hatte.
Ich möchte noch einen Punkt zu den Überschallflügen erzählen. Es ist wirklich die Aerodynamik dieser Flieger, der Flugzeuge, verändert sich grundlegend, sobald du auch nur in die Nähe vom Überschall kommst. Also schon bei normalen Verkehrsflugzeugen bist du ja sehr, sehr nah am Überschall.
Na, Überschall ist doch 1200 km/h oder sowas?
Das hängt von der Temperatur ab und was du für ein Gas hast oder was du für einen Stoff hast, wo die Schallgeschwindigkeit tatsächlich liegt. Und deshalb kannst du dir vorstellen, je schneller das wird und je höher der Druck ist, desto verändert sich die Temperatur und deshalb wird auch die Schallgeschwindigkeit anders. Und das verändert sich ja über dem Flügel die ganze Zeit, weil der ja gewölbt ist. Und deshalb wird das sehr, sehr schnell sehr kompliziert. Und deshalb langweilt mich das dann irgendwann, weil ich das dann nicht mehr verstehe.
Es gibt zu viele Faktoren, die entscheiden.
Ja.
Aber,
richtig.
Aber ich stelle mir, also weißt du, einerseits habe ich ja vor ein paar Monaten das letzte Buch von Stephen Hawking gelesen, wo glaube ich auch er meinte, wie einzigartig arrogant die Sichtweise der Menschen ist, zu sagen, wenn es über 9 Milliarden Galaxien gibt, dann sind wir trotzdem die einzig intelligent entwickelte Lebensform. Fand ich schon mal sehr, sehr spannend.
Ja, ist ja auch so.
Den Gedankengang. Aber dann fände ich halt auch, mal angenommen, das ist jetzt also wirklich ein Alienschiff gewesen. Oder ein nicht erklärbares extraterrestrisches Gedöns.
Objekt.
Was wäre die Motivation gewesen? Also sind die an der Milchstraße falsch abgebogen? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die auf demselben Intelligenzlevel sind wie wir, ist ja relativ gering. Denn erstens hätten sie sonst diese Entwicklungen nicht und zweitens, ne, und überhaupt. Und dann ist doch die Frage, also entweder, ja, keine Ahnung, sind die an der Milchstraße, sind die mit dem Navi von VW geflogen? Ich weiß es nicht, das ist genauso zuverlässig. Oder was war die Motivation, auf die Erde zu kommen? Mal zu schauen, was hier so abgeht. Vielleicht ist denen auch der Fisch ausgegangen bei sich, wer weiß. Aber so die Gedankengänge dahinter irgendwie finde ich ganz interessant. Was könnte die Motivation gewesen sein?
Ich denke, dass sie mitbekommen haben, dass Amakot am Freitag ein Konzert live in der Thomaskirche gegeben hat und dass sie da mal vorbeischauen wollten, ob das wirklich stattfindet.
Das könnte natürlich sein, ja. Das ist richtig. Ja. Das war echt schön. Und ich finde es auch schön, dass du das gerade ansprichst.
Ich habe keine andere Erklärung dafür gehabt, weil es ist spannend, sich darüber Gedanken zu machen, warum jemand vorbeischaut. Aber es ist letztlich völlig irrelevant.
Ja, ich meine ganz ehrlich, also invasorisch kann das nicht gewesen sein.
Denn wenn es so ist, dann haben wir eh keine Chance.
Das ist das eine, aber selbst wenn es invasorisch hätte sein sollen, dann hätten die ja ganz fix festgestellt, ne, die Menschen, die rocken die Erde so runter, das lohnt sich eh nicht mehr.
Eben.
Aber es ist witzig, wie der Mensch im Verhältnis zu ganz vielen anderen Lebewesen eigentlich das Dümmste von allen ist. Weil jeder Symbiont ist schlauer als wir, wenn man es mal nüchtern betrachtet.
Symbiosen eingeht, meinst du, oder wie?
Naja, jeder Symbiont, der es schafft, in Einklang mit seinem Wirt zu leben, oder mit seinem Gegensymbionten sozusagen, ist schlauer als der Mensch, der sich im Prinzip verhält, und das ist ein Zitat aus Matrix, ja, also den Film, ich weiß gar nicht, ich glaube, der erste ist 99 oder so rausgekommen,
ja.
Der Mensch verhält sich im Prinzip wie ein Virus. Der grast die Landschaft ab, bis sie tot ist, und geht dann weiter.
Parasitär eigentlich.
Also eher wie ein Parasit, ja klar, ja. Nicht wie ein Virus, wie ein Parasit.
Und es ist... Ich meine, wenn du es global betrachtest, ist das so. Allerdings sind wir am Ende auch, Symbiote? Symbionten, ja, weil wir ja auch 1,5 Kilo Bakterienmasse beispielsweise in unserem Körper haben, die ohne uns nicht leben kann und andersrum auch nicht.
Nein, aber ich meine mal so rein von dem, wie wir mit unserem Lebensraum umgehen.
Ach so, ja.
Also nur daher. Also
ja.
Was das angeht, verhalten wir uns wirklich wie eines der dümmsten Wesen auf der Erde, finde ich. Aber egal, das ist wieder ein Thema für eine ganz andere Sache.
Und auch vielleicht für andere Podcasts.
Wahrscheinlich auch das, ja.
Ja.
Aber weil du es angesprochen hast, wir hatten tatsächlich ein sehr schönes Konzert am Freitag. Und das, also jetzt diese ersten Konzerte mit Publikum wieder zu erleben, das hatte ich sowas Ähnliches, hatte ich ja aus Schaffhausen schon berichtet, das hat was total, ja, Magisches klingt immer gleich so nach Disney. Aber es ist wirklich so, weil... Du merkst einerseits als Künstler, wie sehr dich das bewegt. Also es gab die ein oder andere Stelle, wo ich bei Kollegen von mir, ich bin ja zum Glück nicht ganz so nah am Wasser gebaut, zumindest nicht während ich singe, dann doch das ein oder andere Tränenflüssigkeitchen glänzte im Auge.
Das ist doch wunderschön. Und,
ja, ist bloß beim Singen ein bisschen umständlich, weil das sorgt dafür, dass immer alles läuft, wenn du anfängst zu heulen. Deswegen bin ich ganz froh, dass mir das beim Singen relativ selten passiert. Außer in der Anekdote, von der ich schon mal erzählte. Da waren aber Tigerbalsam und Olbers-Tropfen mit im Spiel. Das zählt nicht. Und andererseits halt auch beim Publikum diese absolute Dankbarkeit zu sehen, dass es wieder Kultur gibt. Es ist, also das war so ein bewegender Moment, irgendwie das wahrzunehmen. Einerseits als Künstler und eben andererseits auch die Perspektive aus dem Publikum gespiegelt zu bekommen, wie schön das ist, eben nicht mehr aus der Konserve über einen Livestream irgendwas zu hören, sondern eben wirklich wieder live vor Ort mit Live-Musikern und Live-Schauplatz.
Hörplatz. Mit echten Herzschlägen.
Mit echten Herzschlägen, das ist schön. Ich habe dann im Nachhinein gesagt, es ist schön, wieder ein Konzert mit echten Menschen zu haben, was für Erheiterung sorgt, aber im Nachgang ist es genau das. Also dieses Singen für Kameras und Kameramänner und Kamerafrauen ist wirklich wahnsinnig anstrengend auf Dauer. Also so privilegiert man war, dass man sowas überhaupt machen durfte, aber das ersetzt einfach dieses Live-Erlebnis für beide Seiten null.
Ich möchte hier an der Stelle auch betonen, dass Robert Pohler sich nicht aufregt darüber, sondern dass er das einfach nur ankündigt, dass er das nur sagt. Dass es was viel, viel Besseres ist, als Kamera in die Kamera singen.
Ja, nein, ich reg mich tatsächlich darüber nicht auf, weil ich wirklich auch eine tiefe Dankbarkeit spüre, dass wir die Chance gekriegt haben, überhaupt stattfinden zu dürfen in irgendeiner Form,
das heißt, dass
viele andere eben nicht durften. Also das kann ich schon durchaus einordnen. Aber
auf jeden Fall, das hast du ja auch immer gesagt.
Nichtsdestotrotz, das Interagieren mit dem Publikum, diese unmittelbare Rückmeldung, die du bekommst. Und es ist ja, also... Der Zauber einer vollen Kirche, ich meine, nun war sie nicht ganz voll, aber wir durften, glaube ich, immerhin 300 oder 400 Leute reinlassen. Dieser das Zauber schon, einer vollen Kirche, die mucksmäuschenstill ist, ist ein ganz anderer als der Zauber einer leeren Kirche, die mucksmäuschenstill ist.
Ich finde, bringt das ziemlich genau auf den Punkt. Nicht nur, dass man Menschen hört, sondern dass man Menschen schweigen nicht hört.
Genau.
Ja? Das ist was ganz Besonderes, weil... man sich dann in dem Moment überlegen muss, dass da 400 Leute, 300 Leute sitzen. Keiner hat denen gesagt, ihr müsst jetzt leise sein. Das ist irgendwie klar. Und sie sind alle gemeinsam leise. Obwohl diese Leute ganz unterschiedliche Berufe haben, einen ganz unterschiedlichen Lebensstandard und auch, was den Wohlstand betrifft, sehr unterschiedlich unterwegs sind.
Das und auch ein ganz
aus ganz vielen verschiedenen, genau, Gesellschaftsgeschichten, und sie machen in dem Moment trotzdem alles das Gleiche.
Und auch einen ganz unterschiedlichen Antrieb, warum man ins Konzert geht übrigens. Ja. Also
richtig.
Die Motivation kann ja durchaus unterschiedlich sein, warum ich ein Konzert besuche. Aber nichtsdestotrotz eint die Leute dann am Ende das Hören der Musik. Und das ist irgendwie ein tolles
was Gefühl. Jeder, ja.
Ja.
Das tut ja auch jeder auf seine eigene Art und Weise,
ja.
Das zu genießen. Aber am Ende tut man es gemeinsam. Und was mir mal jemand gesagt hat, nachdem ich schon relativ fortgeschritten im Chor war, so 10., 11. Klasse, hat mal jemand zu mir gesagt, das, was er da tut, ist eigentlich insofern besonders, dass die Leute, es war jemand, der vorne am Eingang war und Einlass und Auslass macht, dass die Leute ganz, ganz unterschiedlich reinkommen, so richtig in die Kirche reinkommen, so aus verschiedenen Antrieben, mit unterschiedlicher Mimik, mit teilweise mit Schmerz im Gesicht und so weiter und so fort. Und manche mit sehr viel Freude, manche reden sehr viel. Und wenn die rausgehen, kannst du eine relativ glückliche Masse erleben, die mit zumindest für ein paar Minuten das gleiche Gefühl eint. Und das ist schon sehr, sehr besonders, wenn man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt. Darüber habe ich sehr viel nachgedacht.
Ja, das zum einen. Und zum anderen habe ich auch wieder erlebt, ich glaube, ich habe letzte Folge das zitiert, was wir damals immer im Chor eingebläut bekommen haben. Wir sind nichts Besonderes, sondern wir tun nur was Besonderes.
Und dieses Besondere, das hat man mir da erklärt.
Und dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen und auch die Reaktion der Leute zu sehen, das war tatsächlich das, wo du das Gefühl oder wo ich das Gefühl wieder bekommen habe, ja, ich tue hier was Besonderes. Und das ist was mich total erfüllt, das tun zu dürfen und das auch in der Form tun zu dürfen.
Das freut mich wirklich sehr. Das kann ich dir sagen, es freut mich von ganzem Herzen.
Herrlich.
Und ich hoffe, dass das sehr bald auch für viele andere wieder möglich sein wird.
Davon wollen wir mal schwer ausgehen, nachdem
ja.
Die Intendenz, wollte ich schon sagen, die Inzidenz sich so langsam... Eure Intendenz sich so langsam ausnullt, hoffentlich. Schauen wir mal. Stett, was ist so, wenn du an Zeitangaben denkst, so eine typische sächsische Antwort?
Ja, es ist kurz vor.
Ja, das. Nee, ich meine aber so, wenn der Zeitraum nicht ganz klar ist, eher so Pi mal Daumen angegeben wird. Wenn du deinen Vater früher im Auto an der Ostsee gefragt hast, wie lange fahren wir noch, was war dann so eine klassische Antwort?
Also ich muss ja sagen, meine Mama hat immer gesagt, bis wir da sind. Und das ist natürlich höchst unzufriedenstellend, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, nämlich das, was im Chor immer gesagt wurde.
Na?
Stunde, anderthalb.
Ja, auf jeden Fall.
Das wurde immer gesagt.
Und,
Stunde, anderthalb.
Das lege ich hiermit jetzt als Folgentitel fest.
Ja, Stunde,
anderthalb. Das wollte ich eigentlich letzte Woche schon besprechen, aber Stunde, anderthalb ist einfach vor allem als ein Wort geschrieben.
Ja, Stunde, anderthalb.
Wie lange fahren
wir noch? Das fand ich großartig.
Stunde, anderthalb. Das habe ich auch tatsächlich außer in Sachsen noch nirgendwo gehört. Es ist ja mehr oder weniger so eine rotzige Kein-Bock-Antwort. Weil
ja.
Man könnte sich ja auch eingehend dann damit beschäftigen, aber Stunde, anderthalb trifft halt immer irgendwie zu.
Ja.
Es ist halt so,
also,
das ist Schweizer Taschenmesser unter den Floskeln, was die Zeit angeht.
Genau. Ich finde allerdings auch diesen Ausdruck, bis wir da sind, finde ich auch in Ordnung. Also eigentlich möchte ich, wenn ich jemanden frage, wie lange wir brauchen, eine Antwort hören. Aber wenn jemand fünfmal hintereinander fragt, dann kann man auch irgendwann mal sagen, bis wir da sind.
Wann sind wir da?
Bis wir da sind.
Ja, aber wann sind wir da? Bis wir da sind, ist eine...
Ist egal, bis wir da sind.
Ja, stimmt. Ab einem bestimmten Punkt geht es dann auch nur noch darum, irgendeine Antwort zu geben, glaube ich.
Genau.
Das ist ein bisschen wie, wir waren, glaube ich, damals als Familie. Ich erinnere mich noch, ich glaube, wir hatten Citroën damals, so einen ganz kleinen. Da musste man natürlich noch die Fenster kurbeln, gab keine Klimaanlage, wenn ich mich nicht irre. Und sind dann an die Ostsee gefahren. Und ich glaube, ich habe nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten angefangen, meinen Vater zu fragen, wann sind wir da? Und das wurde dann nicht besser auf die Dauer der Fahrt hin. Da kam dann üblicherweise immer noch, ich muss aufs Klo oder mir ist langweilig dazu.
Und manchmal, wenn es wirklich schlimm war, noch, mir ist schlecht.
Das stimmt, aber das so gut waren die Straßen zum Glück häufiger dann doch, dass das nicht der Fall war. stellt drei Dinge, die dir im Kühlschrank immer schlecht werden.
Mir wird sehr wenig schlecht im Kühlschrank.
Du sitzt da so selten drin, meinst du?
Ja. Sehr gut. Ja. Ich sitze da selten drin, wobei man das wahrscheinlich im Sommer wieder gerne macht. Aber mir wird tatsächlich nichts im Kühlschrank schlecht. Also dann liegt das nicht an mir, zumindest. Weil ich bin da sehr dahinter, dass mir Dinge nicht schlecht werden. Wenn überhaupt, dann wird mir draußen, außerhalb des Kühlschranks, was schlecht. Mal einen Apfel oder eine Banane, die neben einem Apfel liegt oder sowas. Oder der eine Druckstelle hat. Das passiert schon. Oder mal auch eine Möhre, die ich nicht im Kühlschrank hatte. Aber im Kühlschrank
wird es nur dann
schlecht, wenn irgendjemand anders dort was reingestellt hat, was ich nicht schaffe zu essen in der Zeit und auch kein Platz im Gefrierfach ist. Aber da bin ich sehr dahinter, weil ich einfach wirklich Lebensmittelverschwendung ganz schlimm finde.
Ich auch.
Also habe ich richtiges Problem damit, auch wenn andere das nicht schaffen.
Ich auch, aber ich bin dennoch nicht davor gefeit, dass mir vor allem immer wieder dieselben Sachen durch die Lappen
gehen. Erzähl mal.
Also zum einen sind Karotten ja die Dieven unter dem Gemüse.
Mhm.
Also ich weiß nicht, woran das liegt, aber im Prinzip, wenn du so einen Eimer Karotten kaufst, sind am Ende immer mindestens ein, zwei schlecht. Die kriege ich
einfach. Du hast Kaninchen, dann geht's besser.
Da müsste ich mir mal eins von euch leihen.
Ja.
Was auch ganz vorne mit dabei ist, ist so Joghurt. Da habe ich, denke ich oftmals, na, einen Tag geht der schon noch. Und dann ist das genau der Tag, wo dann, wo es schwammig wird obendrauf. Hm. Naja, so solche Sachen. Pilze auch nicht ganz einfach zu handeln im Kühlschrank tatsächlich.
Pilze?
Ja, die schwitzen dann auch ganz gerne mal und dann wird es auch schnell schlecht.
Also man kann sagen, dass es vielleicht ein paar Sachen gibt, die mir zumindest dann nicht mehr so ansehnlich sind. Es passiert mir doch auch mal, dass ich, wenn ich einen Salat kaufe, dass der dann irgendwann, dass ich ein ganzes Stück davon wegschneiden muss, weil ich keine Zeit habe, mir einen Salat zu machen oder auch keine Lust darauf habe. Aber ich kaufe in letzter Zeit sehr selten Salat, weil wir in unserem Hochbeet welche haben, die hervorragend sind. Und es ist überhaupt schwierig aktuell, das so einzuschätzen, weil wir ja hier, wo wir wohnen, nicht zu zweit wohnen, sondern mit der gesamten Familie. Glücklicherweise klappt das gut. Aber deshalb kann man das nicht repräsentativ nennen. Wir werden es mal sehen. Die Frage kannst du mir in 2-3 Monaten nochmal stellen, wenn wir dann wirklich gemeinsam auf uns gestellt in unserem Haus wohnen.
Seid dann auf der Lodge Sattler zu Hause und da wird dann
richtig
weit greifend.
Wir haben heute
Städt gehören dann Wälder und Ländereien. Da wird dann Zoll erhoben, Wegzoll und da verdient er sich eine goldene Nase dran. Da sind wir sehr gespannt drauf, wie das weitergeht.
Wir haben heute das erste Mal das Klingelschild beschriftet und das ist ein besonderer Moment.
Wie oft hast du das denn noch vor?
Nie wieder.
Ach so. Weil du sagst, wir haben heute das erste Mal das Klingelschild beschriftet. Das klingt so, als müsstest du öfter lackieren.
Ist richtig, ja. Nee.
Wir haben gestern wieder so eine klassische Amakord-Aktion gemacht. Also machen. Wurde das bei euch in der Grundschule auch immer gesagt, dass man tun und machen vermeiden soll als Wörter?
Ja.
Was ich aber witzig finde, ist, dass trotzdem immer Verben als Tu-Wörter bezeichnet wurden in der Grundschule, aber die sind wieder...
Bei mir nie. Doch. Also wir waren auf derselben Grundschule eigentlich. Ne?
Nee, waren wir?
Naja, zumindest ein Jahr.
Ist das so? Nee, du warst doch in der Eduard-Manet-Grundschule.
Ja, genau, aber du bist ja in der 4. Klasse dann auch...
Naja, das zählt ja nicht. Naja, das ist ja zu meiner nicht, Vorbereitungsklasse.
Okay. Nee, wir haben keine Tu-Wörter gehabt.
Nee, bei uns, wir haben das in der Grundschule, da wo ich zur Grundschule gegangen bin, hieß bei uns die Verben, die Tu-Wörter, aber mehr oder weniger im selben Atemzug im Deutschunterricht hieß es, dass man tun und machen vermeiden soll als Worte. Aber wie kam ich da jetzt hin? Ach ja, genau, wir haben wieder eine klassische Amakord-Aktion abgezogen. Und zwar hat gestern ein befreundetes Streichquartett 30-jähriges Jubiläum gefeiert, das Klenke-Quartett. Und dazu muss man sagen, also gestern
das
heißt in dem Fall Samstag, das Klenke-Quartett, hat aber nichts mit einem ehemaligen Kollegen zu tun. Und die sind seit 30 Jahren in der Originalbesetzung, sind 4 Frauen und die spielen wirklich seit 30 Jahren ohne Änderung in der Besetzung durch. Und das ist wirklich also ich glaube, die Ensembles bzw. Streichquartette, die das geschafft haben, kann sie, glaube ich, wirklich an einer Hand abzählen, weil das einfach eine wirklich verdammt lange Zeit ist.
Mir fällt außerdem, was du jetzt gesagt hast, gar keins ein. Was ich mir fällt jetzt wirklich keins ein, was noch kein Besetzungswechsel hatte.
Ja, weiß ich jetzt nicht, das müssen wir mal recherchieren. Aber Fakt ist, die haben also gestern ihr, sprich Samstag, ihr Konzert gehabt, ihr Jubiläumskonzert. Und wir haben mit der Managerin von denen vorher abgesprochen, dass wir dort kurz vorbeischneiden, kleines Ständchen singen, Rosen übergeben, Champagner übergeben und dann wieder abzwitschern. Das heißt, wir sind
auf der Bühne.
Ja, ohne dass die das wussten. Cool. Sind wir da hingefahren, nach Weimar. Das war in, wie wir gestern gesagt haben, im Schloss Belvedere. Das ist ja schließlich ein italienisches Verb, ne, ist klar.
Belvedere.
Ich sehe gut, Belvedere. Ist, glaube ich, E-Konjugation oder so. Egal. Und dann waren wir da. Und das Problem war aber, wir hatten kein Programm. Also es gab auch, glaube ich, kein gedrucktes Programm. Und es fand so zur Hälfte im Musikgymnasium statt und zur anderen Hälfte draußen. Also die haben irgendwie wie eine Glaswand gehabt, die sie hochmachen konnten oder irgendwie oder irgendwas, was sie aufmachen konnten. Und dann fand die Hälfte sozusagen drinnen statt und die andere Hälfte draußen. Die haben im Prinzip auf dem Übergang von drin zu draußen gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich das gut vorstellen kann, aber viel genauer kriege ich es nicht präzisiert. Und das, wie gesagt, das Problem war, die haben drei Stücke gespielt, davon ein Streichquartett von Tschaikowski, was so ungefähr eine halbe Stunde lang ist. Und als wir ankamen, hatten sie gerade, glaube ich, einen Haydn beendet. Und wir wussten aber nicht so richtig, wo sind sie im Programm. Das heißt, wir standen dort hinterm Busch zu fünft, weil die uns natürlich nicht sehen durften und haben die ganze Zeit versucht rauszufinden, ja, wo sind wir jetzt? Was kommt noch? Wie lange dauert es noch? Und das war wirklich, also du kamst ja so ein bisschen komisch vor, weil du wirktest so ein bisschen wie der Spanner, der im Busch steht und immer mal rausguckt und fragt. Also ich wurde dann zum Teil mit Maske rausgeschickt und musste dann schauen, wo können wir denn lang gehen? Und also es war völlig absurd. Und irgendwann hat, ich glaube, Wolfram dann mal bei dem Schulleiter nachgefragt, den wir allerdings gar nicht als Schulleiter identifiziert hatten vorher, sondern der rannte dort mit einer Kamera rum und dann haben wir den gefragt, wie sieht's denn aus? Und der sagte uns, dass als nächstes jetzt dann noch Tschaikowski kommt. Und den haben sie zu sechs gespielt. Und das heißt, wir haben erstmal noch eine halbe Stunde hinterm Busch rumgelungert, was verdammt komisch ausgesehen haben muss, wenn man dort als Zuhörerin oder Zuhörer draußen gesessen hat und uns gesehen hat. Denn das war tatsächlich so, dass die ein Teil drin sitzen konnte und ein Teil saß dann draußen in wie so einer Art Auditorium. Zum Teil mit selbst mitgebrachten Campingstühlen und so. Und dann sind wir tatsächlich am Ende, nachdem die dann also mit allem durch waren, im Applaus kurz dahin gelaufen. Und die haben sich gerade nach drinnen verbeugt. Und dann sind wir hinter denen gewesen und haben uns hinter denen aufgestellt. Und standen dann einfach da und haben dann angefangen zu singen. Das war sehr witzig.
Cool. Und das also, heißt, als ihr dann aufgegangen seid und als sie sich wieder rumgedreht haben, haben sie sich total erschrocken.
Genau, das. Und vor allem, man kam ja dann hinterher noch kurz zusammen nach dem Konzert, also hat noch kurz angestoßen. Und da sagte die eine aus dem Streichquartett, dass sie beim Verbeugen uns hat stehen sehen und im Verbeugen zu ihrer Nachbarin gesagt hat, du glaubst nie, wer gerade hinter uns steht.
Cool.
Ja, also
das sind so Momente, das kriegt man nicht mit, wenn man nicht das Tanz und Gloria hört, sowas. Das kriegt man einfach nicht mit.
Nee, ist richtig.
Weil einfach jemand, diese Sachen, die man hinter der Bühne, das kannst du als Zuschauer nicht wissen.
Nee, es ist ja auch, also ich weiß nicht, ob das ist ein offenes Geheimnis, dass im Verbeugen dann doch miteinander kommuniziert wird. Zum einen, wie es dann auf- und abtritt und Ahnung, was hat man noch im Kühlschrank, wo gibt's Bier hinterher, was weiß ich. Aber das war eine sehr schöne Erfahrung, auch wenn, wie gesagt, wir uns ein bisschen komisch vorkamen, dort eine halbe Stunde lang im Gebüsch zu stehen, zu fünf Männer, die dort vier Frauen auf der Bühne zugucken.
Es Ach so,
dürfte upsie. Ein bisschen eigenartig ausgesehen haben, aber egal, es hat seinen Zweck erfüllt. Die Damen waren sehr beseelt dann hinterher, aber es war eine sehr lustiger Ausflug nach Weimar. Kann ich übrigens auch immer wieder empfehlen, ist einfach eine wunderschöne Stadt und das Schloss Belvedere und das Musikgymnasium Belvedere machen ihrem, wie sagt man, ihrem Namen alle Ehre.
Ruhm alle Ehre.
Also es ist tatsächlich ein schöner Ausblick da oben. Jo, ich habe festgestellt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die neue Freiheit überfordert mich. Es ist auf einmal alles wieder möglich und das überfordert mich total. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
Also, ich habe mir diesen Gedanken noch nie gemacht, dass mich die neue Freiheit überfordert. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben hier in Grimma gibt es einen ganz tollen Griechen. Athen Zolinde heißt das Restaurant.
Schleichwerbung.
Diese Werbung mache ich sehr, sehr gerne. Und da waren wir jetzt 7 Monate nicht, weil er zu hatte. Und wir sind dort aber so gewissermaßen Stammgäste. Und die haben sich sehr gefreut, als wir einmal zwischendurch gekommen sind und uns das quasi abgeholt haben. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Wir gehen ja auch deshalb dorthin, weil wir dort gerne sitzen möchten, uns bedienen lassen möchten. Und ich habe quasi, wir haben alle hier so sehr darauf gewartet, dass man dann wieder dorthin gehen kann. Erstens, weil es für uns schön ist und weil wir auch wussten, das ist eine persönliche Begegnung, die sehr, sehr schön ist. Ich glaube, da gibt es auch eine Distanz zur Gloria-Folge, wo das einmal die Begegnung der Woche gewesen ist, wo ich das abgeholt hatte, das Essen einmal im Lockdown.
Ah ja.
Ja, und dass das wieder möglich war, darauf haben wir lange gewartet, weshalb ich damit jetzt nicht so überfordert bin, sondern sehr froh bin. Auch, dass ich wieder in den Baumarkt gehen kann, ohne Probleme, dass ich jetzt zwar mit Test, aber auch das ist möglich, beziehungsweise mit Impfpass und Genesenenstatus auch innen wieder in Gastronomie kann. Gestern war das zum Beispiel gut, als es geregnet hat, dass wir wieder Chorproben machen können. Darauf habe ich lange gewartet. Es gibt tatsächlich Dinge, auf die ich gewartet habe, weshalb mich das insgesamt nicht überfordert.
Nee, das ist auch gar nicht so unbedingt das, was ich meine. Was mir aber auffällt, ist, in Leipzigs Innenstadt ist ja zum Beispiel keine Maskenpflicht mehr.
Ach so. Und
das fühlt sich total falsch an, ohne Maske durch die Innenstadt zu laufen.
Jetzt verstehe ich, was du meinst,
also,
ja.
Du warst jetzt über ein Jahr oder sogar fast anderthalb Jahre, also gezwungen ist ein scheiß Wort, aber im Prinzip schon gezwungen, diesen Schnutenpulli zu tragen. Und jetzt keiner mehr und du denkst dir, hä, spinnt ihr? Setzt das Ding auf, was ist da los? Also alles in mir wehrt sich noch so ein bisschen dagegen, jetzt nicht mehr mit Maske durch die Stadt rennen zu müssen.
Das ist irgendwie sehr lustig. Ist sehr interessant, dass du das sagst, weil das wird noch eine Weile bleiben, selbst wenn man dann auch in öffentlichen Nahverkehr nicht mehr oder überhaupt im öffentlichen Personenverkehr nicht mehr Maske tragen muss, der Tag wird da irgendwann kommen.
Ja.
Dann wird es sich sofort seltsam anfühlen und es wird eine Weile brauchen, bis man sich daran gewöhnt, dass man sich auch wieder näher aneinander kommt, dass man nicht immer die anderthalb Meter einhält. Das wird eine ganze Weile brauchen.
Weil man sagen
dass man muss, sich dann auch wieder wohlfühlt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Aber aus Künstlersicht, also gerade als jemand, der auf seine Gesundheit angewiesen ist in seinem Beruf, war die Maske jetzt gar nicht so falsch. Also ich glaube, ich hatte einen Schnupfen in den anderthalb Jahren Corona, die es jetzt fast hat. Und ansonsten.
Ja, ich war tatsächlich krank auch zwischendurch. Also,
aber
das kann man sich ja überall einfangen.
Ja, nee, also man kann sich auch verkühlen oder so, aber dieses direkte Anstecken durch Handgeben oder die schöne sogenannte Schmierinfektion, das ist ja immer so ein ekliges Wort irgendwie, das hat halt einfach irgendwie nicht so richtig stattgefunden. Und auch so Tröpfchen sind wohl nicht so durch die Gegend geflogen. Egal.
Nicht so sehr, richtig, ja. Aber es gibt trotzdem die Art, die Hygiene, die wir jetzt haben, die ist insofern für Normalbedingungen zu sehr, weil es gibt tatsächlich Nachweise dafür, dass in Ländern, in denen der Hygienestandard sehr, sehr hoch ist, mehr Volkskrankheiten wie Allergien und sowas auftreten.
Nee, das ist gar nicht der Punkt, aber ich finde es zum Beispiel interessant, dass in anderen Kulturkreisen, wie in Asien zum Beispiel, es selbstverständlich ist, dass wenn jemand einen Schnupfen hat oder eine Grippe oder was weiß ich, dass der mit Maske in die Bahn steigt, einfach auch um andere zu schützen. Und das fände ich eigentlich ganz cool, wenn das beibehalten werden würde.
Insgesamt auf jeden Fall diese Solidarität gegenüber den anderen aus der Gesundheitssicht, dass wenn ich sehe, okay, ich bin krank, da gehe ich halt nicht noch eine Woche auf Arbeit, sondern bleib wirklich zu Hause, um niemanden anzustecken.
Entweder das oder eben wirklich Schutzmaßnahmen treffen, damit die anderen sich nicht anstecken.
Ja.
Wie auch immer.
Und es ist ja dann auch nicht mehr komisch, weil jeder hat mal eine Maske getragen. Wenn man quasi vor 3 Jahren ein bisschen krank ist und eine Maske auf Arbeit trägt, dann hätten einen alle angeguckt.
Ja.
Aber heute wird man das besser verstehen, warum das so ist.
So ist es.
Stett, eigentlich keine schlechte Idee.
Frage.
Ja.
Ohne welche Dinge würdest du am Morgen nicht funktionieren?
Wir hatten heute schon 3 Dinge.
Deswegen habe ich ja nicht ohne welche 3 Dinge, sondern ohne welche Dinge gefragt.
Robert Polos führt eine neue Kategorie ein. Ohne welche Dinge.
Das klingt
Anzahl
aber,
X.
Das klingt aber grammatikalisch schon wieder komisch. Ohne welche Dinge.
Mit ohne oder eher?
Ohne so welche Dinge.
Ohne so welche, alles klar. Schönen Gruß an unsere DeutschlehrerInnen.
Aber auch an die draußen.
Auch an alle. Ja.
Jetzt du.
Ich morgens nicht klarkommen würde.
Ja.
Ich muss irgendwann duschen. Und zwar nicht erst um 15 Uhr, kommt nur ganz selten vor. Aber wenn ich den Tag richtig starte, dann einmal duschen, wenigstens kurz rausgehen. Und das habe ich tatsächlich auch, als ich noch richtig in der Stadt gewohnt habe, auch gemacht. Auch im Hochhaus und so, einmal raus. Und dann erst kann der Tag losgehen. Und das habe ich, als ich in der Stadt gewohnt habe, oft auch dadurch gehabt, dass ich dann Fahrrad gefahren bin, auf Arbeit und die Uni oder in die Flugschule. Und Zähneputz natürlich, solche ganzen Sachen. solche Sachen wie Kaffee zum Beispiel, aber darauf kann ich verzichten, aber ich brauche ein warmes Getränk morgens. Das kann auch Tee sein oder einfach nur tatsächlich irgendwas anderes Warmes.
Warme Cola.
Warme Cola, naja. Warmes Bier, alles möglich. Ja. Ich denke, das sind so die wichtigen, ich muss frühstücken. Ich muss auf jeden Fall frühstücken.
Das ist lustig, das muss ich wiederum nicht.
Ja.
Also
bei das ist, gibt's Unterschiede, ja. Manche möchten das. Ich muss was essen, es geht nicht anders.
Ich glaube, durch die Chorvergangenheit. kleine Probleme heute beim Sprechen. Durch die Chorvergangenheit, wo ja wirklich im Prinzip jeder Tag mehr oder weniger mit Duschen angefangen hat, brauche ich auch heute morgens auf jeden Fall die Dusche, sonst fühle ich mich einfach irgendwie nicht wach. Also ohne Dusche bin ich müde. Und Kaffee ist auch, also Espresso in meinem Fall, ist auch kein direkter Fehler. Und wenn ich dann noch Zeit habe, das ist eigentlich die entscheidende Komponente. Ich hasse Stress am Morgen.
Also, ich auch.
Da meine ich jetzt gar nicht damit, ich muss, keine Ahnung, bis um 11 oder um 12 schlafen. Aber selbst wenn ich nur bis um 8 oder halb 8 schlafe, dann wenigstens nicht den Stress zu haben, sich wahnsinnig beeilen zu müssen beim Duschen oder eben beim Kaffee machen oder dann doch was Kleines essen oder so. Das kann ich gar nicht ab. Morgens Stress ist für mich Endgegner. Das mag ich gar nicht.
Ich stehe dann auch lieber 10 Minuten, 20 Minuten eher auf. Ja. Das ist mir dann lieber.
Ja.
Aber wenn ich eh schon früh aufstehen muss und dann mag ich das nicht, dann muss ich noch Stress haben.
Es ist, also wir haben ja Folge 25, ne? Das heißt, wir haben so ein Vierteljahrhundert Folgen schon abgehandelt, wenn man so möchte.
Das muss man sich mal überlegen.
Deswegen bleiben wir mal so ein bisschen in der Wellness-Oase. Und da schließt sich nämlich gleich die nächste Frage an, beziehungsweise die nächsten zwei Fragen. Stett, wie sieht dein perfekter Sonntag aus?
Ohne Termine.
Das geht so ein bisschen in die Harald-Junke-Richtung, ne?
Ach so, ja, genau.
Perfekter Tag ist keine Termine und leicht ein Sitzen.
Richtig. Ein perfekter Sonntag beginnt bei mir mit Sonne und
sagt er dann
nicht eher als um 8.
Ah, ja.
Und mal wirklich ohne Wecker aufzuwachen, dann schön Frühstück zu machen, Zeit mit meiner Frau zu haben. Und sie hat auch frei, das ist auch wichtig für einen perfekten Sonntag. Aber wenn sie halt nicht frei hat, dann ist es ebenso, kein Problem. Muss ich jetzt sagen, weil sie uns auch zuhört. Und ich meine es tatsächlich auch so, ja, Schätzchen.
Ist das eigentlich,
Entschuldigung.
Ist das eigentlich, also das frage ich jetzt aus der Perspektive eines Nichtwissenden, ist das für dich komisch, sie als deine Frau zu bezeichnen?
Immer noch, ja.
Ja, ungewohnt, ne?
Das ist ungewohnt.
Kann ich mir vorstellen. Okay, weiter. Ja,
aber es ist schön. Und ich würde sie übrigens niemals Schätzchen nennen, keinesfalls.
Aber mich.
Weil ich das gerade gesagt habe, dich ja.
Ja, das möchte ich doch meinen.
Und auf jeden Fall, das gehört eigentlich dazu, dass ich wirklich Zeit auch mit ihr verbringen kann, mit meiner Familie. Und dann irgendwann relativ früh ins Bett gehen zu können. Und im besten Fall gehört für mich auch zu dem perfekten Sonntag, dass ich nicht gleich am Montag wieder 5:30 raus muss. Dass ich das quasi auch, dass ich den Sonntag auch genießen kann. In dem Wissen, okay, der Montag ist entspannt. Er ist zwar Arbeitstag, aber ist entspannt.
Sehr gut. Du hast quasi ja. Fächerübergreifend gedacht. Also
ja, in dem Fall ist tagesübergreifend. Ich finde den Samstag auch schöner als den Sonntag, ehrlich gesagt. Weil am Sonntag bist du quasi schon im Montag drin.
Das ergibt Sinn irgendwie.
Aber bei dir ist ja Sonntag meistens Arbeitstag, nicht wahr?
Ja, also, aber das kann durchaus auch, also jetzt vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Also perfekter Sonntag kann durchaus auch mit einem Konzert zusammenhängen. Also es hängt halt natürlich ein bisschen davon ab, was es für eins ist und wie weit es weg ist. Also ich habe jetzt immer eben nicht so viel Lust, dann ewig lange Busfahrten oder Zugfahrten an einem Tag abzureisen. Also 7 Stunden Busfahren dann irgendwo nach ganz unten in der Republik ist jetzt an einem Tag irgendwie immer nicht so schön. Aber zum Sonntag, zu einem guten Sonntag oder kann schon durchaus auch ein Konzert dazugehören. Darf, je nachdem. Aber so grundsätzlich ist schon ähnlich wie bei dir, glaube ich. Einfach die Zeit zu haben, die Ruhe zu haben, sich selber, und das finde ich eigentlich ganz entscheidend, sich selber auch spontan überlegen zu können, worauf habe ich heute wirklich Lust? Also wirklich einfach auf sein Bauchgefühl hören zu können, was sowohl das Kulinarische angeht, als auch das, was man so macht am Tag. Das finde ich eigentlich immer, ist aktive Erholung at its best, wenn ich jetzt halt Lust habe.
Absolut.
Ja. Jetzt, wenn ich jetzt halt im Moment Lust habe, mich aufs Rad zu setzen, das dann auch sofort machen zu können, das ist eigentlich so der Inbegriff für mich von einem perfekten Tag grundsätzlich. Also
auf jeden Fall, dass man nicht wie eine Maschine funktioniert, genau, sondern dass man selbst entscheiden kann.
Man hat sowieso so viel Struktur im Arbeitstag normalerweise, dass es schön ist, auch mal einen Tag in der Woche zu haben, wo man eben diese Struktur ein bisschen aufbrechen kann und ein bisschen flexibler ist und spontaner ist.
Das ist wahr. Absolut richtig.
Stett, was liest denn du gerade so? Liest du gerade irgendwas außer deiner eigenen Facharbeit?
Ich lese noch eine Zeitschrift, aber auch das nicht so häufig.
Und Buch?
Das ist die, aus der ich neulich die Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle erzählt habe.
Der Folgentitel hat offenbar ein paar Leute abgeschreckt.
Ja, ist gleich weniger gewesen.
Ja, ja.
Kann aber auch am Wetter gelegen haben.
Ja, kann.
Oder daran, natürlich, dass man jetzt wieder raus darf.
Natürlich, wird auch daran gelegen haben.
Echt nur.
Nur.
Natürlich.
Ja,
natürlich,
klar. Ja.
Und was wollte ich erzählen?
Welches Buch du gerade liest?
Ich lese keine Bücher gerade, weil ich tatsächlich ohnehin schon relativ viel zu lesen habe und ich mich dann irgendwie nicht daran keine Freude finde. Sonst tue ich das, aber aktuell finde ich daran keine Freude.
Na, sowas.
Ja.
Dann hätte ich noch eine andere Frage. Wie stehst du zu Theater? Und damit meine ich jetzt nicht Drama zu Hause, sondern...
Nee, ihr wisst schon, also wirklich nicht Musiktheater, sondern...
Sprechtheater, ja. Und meinetwegen auch so Film und Fernsehen, wenn du so möchtest.
Ach so, ja, Fernsehen tue ich nicht so gern, aber ich rede mal nur über dieses Theater, was man meint, wenn man Theater hört. Ich bin ein einziges Mal bis jetzt zweimal im Theater gewesen und es ist nicht mein Format.
Weil? Kannst du es begründen?
Kann ich nicht genau sagen, nee.
Ah ja.
Ich habe daran nicht so viel Freude, es fängt an, mich zu langweilen. Und das war ein sehr gutes Theater. Also das kann man nicht sagen, dass es ein schlechtes Theater gewesen ist, zumindest was das Renommee betrifft. Einmal nämlich in Wien.
In Wien?
Ja, und einmal war es im Theater der Jungen Welt in Leipzig, das ist auch sehr gut. Und, tja.
Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das nachvollziehen kann, wenn einem das nicht so sagt. Also wenn du es begründen könntest, dann könnte ich es wahrscheinlich nachvollziehen. So.
Ich kann es schlecht begründen. Ich kann es ehrlich gesagt, ich will jetzt nämlich auch nicht was Falsches sagen oder irgendwie jemanden unfair behandeln. Das Theater irgendwie schlecht machen. Ich denke, dass das einfach nichts für mich ist.
Okay, weil ich habe durchaus ein paar interessante Theatervorstellungen erlebt, unter anderem eine sehr spektakuläre, da komme ich gleich drauf. Das ist, also auch wenn das Theaterstück es nicht zu Ende geschafft hat, aber nach wie vor eines der eindrücklichsten Erlebnisse, was ich im Theater bisher hatte. Aber ich mag das ja total. Also ich bin ja früher schon, noch bevor ich angefangen habe zu singen, glaube ich, habe ich schon Theater gespielt in irgendwelchen Theater-AGs, unter anderem auch in der Emmauskirche in Leipzig, ja. Das war nämlich noch bevor ich die Bretter, die musikalische Welt bedeuten, betreten habe in irgendeiner Form, habe ich in Leipzig schon Theater gespielt öffentlich. Und die Emmauskirche kennst du ja wohl auch sehr gut.
Ja.
Da bin ich im Prinzip das erste Mal öffentlich in Erscheinung getreten, wenn man so möchte. Und insofern hat mich das immer begleitet und es hat mir immer wahnsinnigen Spaß gemacht, einfach auch andere Rollen anzunehmen, zu spielen, einfach auch andere Charaktere mal zu spielen. Und davon ab, dass ich das halt immer sehr gerne selber gemacht habe, fand ich eigentlich die Theaterbesuche, also ich gehe wahnsinnig selten ins Theater, muss ich sagen, ich war auch ewig nicht. Aber wenn, dann macht mir das in der Regel eigentlich, wenn das auch was ist, was mich mitnimmt, ziemlichen Spaß. Also ich erinnere mich an eine Schulvorstellung, da waren wir in Nathan der Weise, auch im Theater der Jungen Welt hier in Leipzig. Das fand ich wirklich cool. Das hat einfach wirklich Spaß gemacht, dazu zu gucken, weil es eben nicht darauf ausgelegt war, besonders kindgerecht zu sein, sondern ich meine, das war so 8., 9. Klasse, das hat schon darauf ein bisschen abgezielt, die Leute auf Augenhöhe abzuholen und das war irgendwie sehr angenehm. Und dann erinnere ich mich noch an eine Vorstellung und das ist diese Anekdote, mit der ich jetzt um die Ecke komme. Wir waren, ich meine, es war 10. oder 11. Klasse, war Literatur im Deutschunterricht, Die Räuber von Schiller, ist es, glaube ich, ne? Und das haben wir damals im Schauspielhaus gesehen, beziehungsweise haben es angefangen zu sehen, denn eine der Hauptdarstellerinnen kam auf die Bühne und es gab eine Szene, wo die als Räuber halt alles Mögliche kaputt machen sollten. Unter anderem sollte die einen Stuhl auf den Boden kloppen und den halt irgendwie kaputt hauen oder was. Nun hatte sie aber wahrscheinlich die Rechnung ohne den Stuhl gemacht, der offenbar gute deutsche Eiche war. Und so schnell wie sie den Stuhl zu Boden warf, kam dieser wieder zurück. Und
ach nee.
Sie bekam ihn ins Gesicht, oh Gott, oh Gott, und schlug sich dabei offensichtlich einen Zahn aus. und versuchte das noch irgendwie zu retten. Und dann war, glaube ich, noch nach einer Viertelstunde oder einer halben Stunde hieß es dann, also es kann nicht weitergehen, die muss jetzt erstmal, da wird jetzt erstmal der Zaun saniert, da vorne im Mund. Also das war wahnsinnig spektakulär. Aber also, ich weiß nicht, das hat mich total geprägt, dieses Erlebnis. Das war so real irgendwie, weißt du? Also normalerweise denkst du ja bei Schauspiel immer daran, nein, die tun nur so. Aber das war halt, also viel echter ging es nicht in dem Moment. Und ich meine, natürlich ist das nicht geplant. Aber dennoch war das so ein Zeichen dafür, mit was für einem Einsatz die da halt auch wirklich einfach spielen auf der Bühne, die Schauspieler und Schauspielerinnen.
Ich finde das am besten, wenn irgendwas passiert, wenn das nicht geplant war. Das gefällt mir sehr gut in solchen Vorstellungen, in Live-Vorstellungen, weil davon leben die ja auch.
Ja.
Und dann zu sehen, wie die Künstler damit umgehen. Denn einmal kann ich mich erinnern, war ich mit Elisa in Düsseldorf, die Entführung aus dem Serail von Mozart haben wir geschaut. Und da gab es eine Szene, da stand eine Palme auf der Bühne mit. Und er lehnte sich dagegen, die fiel um. Und dann habe ich nur gehört, dann sagte er durch den ganzen Raum, ich weiß bis heute nicht, ob es wirklich nicht geplant war. Oh, ich dachte, die wäre fest, ganz laut und deutlich. deshalb weiß ich immer noch nicht, ob es geplant war oder nicht.
Ja, diese Spontanität, übrigens ein Wort, was man immer wieder im Duden nachschlagen muss, also ich zumindest, also wie es geschrieben wird. Das ist einfach auch das, was das Theater lebendig hält, ja. Also klar, du kannst einen Shakespeare noch so schön spielen irgendwie auf der Bühne, aber am Ende machen es eben doch die ungeplanten Momente, beziehungsweise vielleicht auch geplante Momente, die man aber ungeplant spielt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ob das jetzt Slapstick ist, der geplant ist, den du halt aber spielst, als würde er im Moment passieren. Das sind die Dinge, die halt auch hängen bleiben wirklich und die schauspielerisch auch wahnsinnig anspruchsvoll sind übrigens. Also ein Slapstick wirklich gut so zu machen, deswegen ist ja auch Komödie viel, viel schwerer als Drama. Weil dieses Timing, was du brauchst in einer Komödie, damit eine Pointe sitzt, das ist einfach wirklich, wirklich schwer. Das nötigt mir halt einfach riesigen Respekt ab, weil das einfach, da ist dann wirklich, finde ich, daran sieht man ein gutes Schauspiel.
Und ich möchte kurz noch ergänzen, was Slapstick ist. Das ist also, vielleicht ergänzt du es ganz kurz.
Ja, letztendlich.
Das ist der Begriff.
Letztendlich ist das, wie beschreibt man das? Wie würdest du es beschreiben?
Also ich würde es beschreiben, dass du quasi mit Absicht ein versehentliches Stolpern herbeiführst.
Ja, also im Prinzip genau, im Prinzip so Sachen, die manchmal ein bisschen plump wirken, wenn sie nicht gut gemacht sind. Ja, keine Ahnung, da geht zum Beispiel der Kellner mit dem Tablett auf dem Arm und im Prinzip siehst du schon kommen, dass er stolpert und genau das passiert. Aber guter Slapstick, finde ich, ist dann eben, wenn der so stolpert, dass du eben das Gefühl hast, es erwischt dich an der Stelle, wo du gerade nicht damit gerechnet hast. Das ist, also sowas, weiß ich jetzt nicht, ob das genau die Definition ist, das müsste man nochmal gucken, da versteigen wir uns jetzt gerade.
Aber wir wissen jetzt zumindest, was gemeint war.
Und umso glücklicher war ich, da ich so ein bisschen auch diese schauspielerische Leidenschaft ja schon immer so ein bisschen in mir habe, dass ich vor kurzem für ein befreundetes Ensemble vor der Kamera stehen durfte. Und wir haben
ein
Musikvideo gedreht. Internet. Genau. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Liebe Grüße an Voicemate, von denen ich auch weiß, dass einige unseren Podcast hören. Das hat richtig Bock gemacht und ich freue mich darauf, auch wenn das jetzt wenig mit Slapstick zu tun hat, was wir dort gedreht haben. Aber da kann man gespannt drauf sein, werde ich dann natürlich auch bei Gelegenheit bekannt geben bzw. verlinken und alles Mögliche machen, wenn das dann dran ist. So, Stett, wie sieht's aus? Wollen wir so langsam? Ich hätte noch eine Empfehlung.
Ja,
und dann noch eins.
Auf jeden Fall.
Ja. Empfehlung ist wieder was Musikalisches diese Woche. Ist, glaube ich, jetzt auch nichts Neues, aber passt irgendwie zu den Summer-Vibes. Das sind so Sachen, ich kann das immer nicht aussprechen. Summer-Vibes. Ja, das ist, glaube ich, der richtige Duktus dafür. Nämlich den Sommernachtstraum komponiert oder verkomponiert, muss man sagen, vertont von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ist einfach ein tolles Stück, kann man immer wieder hören, passt perfekt in die gute Sommerstimmung und bei schlechter Stimmung hebt sie selbige wie von allein. Da hat man was davon. Kann man auch in sich Aufnahmen hören, gibt wirklich wahnsinnig viele gute Aufnahmen davon. Hauptsache, es ist dieses Stück und dann kann man sich auch ein bisschen weiterbilden wenn man verschiedene Aufnahmen vergleicht oder sonstiges tut. Ohne mich da jetzt hier weiter versteigen zu wollen. Hast du noch irgendwas beizutragen, Stett? Sonst sind wir doch am Ende einer recht abwechslungsreichen Folge, also von Aliens über klassische Musik, über Schauspielerei, über Dinge, die im Kühlschrank schlecht werden. Ich glaube, so bunt waren wir selten.
Das ist korrekt und das freut mich eigentlich sehr, dass wir wieder so bunt gewesen sind.
Ja, wir sind sehr, sehr bunt. Hast du noch irgendwas als Beitrag, als Nachtrag, als Zutrag?
Ich möchte nichts weiter sagen.
Schön. Ich habe dann einen Heinz vorbereitet, den ich im Kontext des Podcastes und unserer Freundschaft natürlich auch dir widme und jedem und jeder anderen, die sich davon angesprochen fühlt. Der heißt nämlich, was wär? Was wär ein Apfel ohne Sine? Was wären Häute ohne Schleim? Was wär die Vita ohne Mine? Was wären Gedichte ohne Reim? Was wär das E ohne die Lipse? Was wär Veränder ohne Lich? Was wären Kragen ohne Schlipse? Und was wär ich bloß ohne dich? In diesem Sinne.
Alles Gute.
Tschüss.